Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Brain Snack der Rhön-Stiftung. Heute mit einem Gast, den viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen werden. Jedenfalls dann, wenn Sie sich im vergangenen Vierteljahrhundert mit dem deutschen Krankenhaussystem beschäftigt haben. Denn mein Gast hat dieses System in dieser Zeit maßgeblich mitgestaltet, vor allem als CEO von Helios, der größten privaten Klinikkette im Land. Herzlich willkommen zum Brain Snack, Francesco De Meo.
Guten Morgen, Herr Batzer.
Freue mich, dass Sie hier sind. Sie sind vor ziemlich genau einem Jahr als CEO von Helios ausgeschieden, das war im September 23. Es ist bekannt, dass da nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen drumherum gab, aber darum soll es heute ausdrücklich nicht gehen, sondern um das, was Sie in den Jahren vorher alles erlebt haben und was Sie in den Wochen und Monaten danach getan haben. Sie haben nämlich ein Buch geschrieben mit dem Titel »Den schlafenden Riesen wecken«, Untertitel »Wie ein gesundes Gesundheitssystem entsteht, wenn wir es wirklich wollen«. Herr De Meo, dass Sie das Gesundheitssystem als einen Riesen beschreiben, kann ich schnell nachvollziehen. 300 Milliarden Euro GKV-Ausgaben im Jahr, fast 2000 Krankenhäuser, 100.000 Arztpraxen, das ist schon ein enormes System. Aber wie kommen Sie darauf, dass der schläft und wann ist er nach Ihrer Ansicht eingeschlafen?
Ja, also ich kam auf das Thema Riese von der anderen Seite her ursprünglich, weil ich eben in den 25 Jahren, fast 25 Jahren, so oft erlebt habe, was alles in dem System schlummert. Was einerseits verschwendet wird, was andererseits da ist an Potenzial. Und dieses riesige Potenzial, das war es eigentlich, was ich versuche, in dem Buch etwas darzustellen, in 10 Episoden, mit vielen Geschichten sozusagen aus dem Erlebten und um die Geschichten herum ranken dann sozusagen die Analyse dessen, was schlecht lief, was gut lief und was wir für die Zukunft daraus lernen können. Deshalb den schlafenden Riesen wecken, weil ich finde, es steckt viel mehr im System, als wir bislang bereit sind zuzulassen. Denn ich glaube, es geht vor allem darum, eine Veränderung im System herbeizuführen bei all den Themen, die wir alle kennen, wo wir uns aber alle schwer tun, im Grunde genommen das umzusetzen, was alle gerne wollen.
Interessant. Also Sie sagen, man müsste es nur zulassen und dann würde das Gesundheitssystem viel besser, als es zurzeit ist.
Ja, wir haben uns das Gesundheitssystem und die Menschen, glaube ich, etwas bequem erzogen, indem wir deutlich gemacht haben, wir haben ein tolles, großes Infrastruktursystem und da ist jeder gut aufgehoben und gibt seine Gesundheit an der Tür zum System ab. Und die Infrastruktur im System, die wird eben bedient über das Geld, das im System fließt. Und so haben wir einen gewissen, durchaus sehr intelligenten Kreislauf geschaffen, der in sich selbst ruht, ein bisschen schläft, eingeschlafen ist. Und das wäre gar nicht so schlimm, wenn der Schlaf ein gesunder wäre, wenn das alles so wäre, dass die Menschen zufrieden wären. Das ist es aber halt nicht. Also egal, was Sie jetzt lesen, egal, was Sie hören, egal, wie die Politik sich positioniert, immer ist es irgendwie schlecht in diesem Gesundheitssystem. Und wenn das da alles so schlecht ist, dann muss ja irgendwas schlecht gelaufen sein, die letzten 25 Jahre. Und was so schlecht gelaufen ist, das ist eben vieles, was wir selbst verschuldet haben. So meine Auffassung, so auch die Erläuterungen im Buch. Und wenn wir das einfach anders zulassen, wenn wir die Menschen, die vor Ort in der Lage wären, das System anders aufzubauen, sehr viel agiler, sehr viel vernetzter, wenn wir das befördern würden, mehr Bewegung statt sozusagen die Bequemlichkeit im Schlaf, dann kann das System, so meine Auffassung, tatsächlich sehr viel besser werden und sich innerhalb des Geldrahmens bewegen und innerhalb der Ressourcen, die wir haben.
Es gibt ja zurzeit auf höchster politischer Ebene auch eine Reformanstrengung, die man von außen ja mit dem Titel Krankenhausstrukturreform auch verstehen könnte als eine Art Weckruf. Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, hat eine Revolution angekündigt. Wie revolutionär ist das wirklich? Taugt das nach Ihrer Ansicht zum Wecken?
Als Karl Lauterbach damit anfing, schien es tatsächlich was insgesamt das System verändern könnte. Auf dem Weg hat sich der Kollege Karl Lauterbach verrannt, er ist falsch abgebogen. Und ich betrachte das mittlerweile als eine Mogelpackung und bezeichne das auch als eine Einbahnstraße in die Sackgasse. Das kann man gut begründen, warum das so ist. Wenn der Fokus auf Krankenhäusern liegt, wie es mittlerweile geschehen ist oder zugelassen wurde von Karl Lauterbach oder selbst inszeniert sogar von ihm, dann ist eben nur ein Teil davon betroffen, der wichtig ist für das System, aber eben nicht der einzige und schon gar nicht der relevanteste und am besten aufgestellte. Sondern es ist der Bereich, der durch Fehlanreize am meisten dazu beiträgt, dass Geld für Leistungen ausgegeben werden, die so nicht gebraucht werden oder an den Orten, wo sie gegenwärtig erbracht werden, nicht gebraucht werden. Und das ist was, wo zu Beginn des Reformvorhabens alle dachten, Karl Lauterbach würde tatsächlich den vernetzten Weg gehen können und wollen. Das tut er jetzt nicht mehr. Deshalb sage ich, Mogelpackung lieber bleiben lassen. Denn das, was jetzt passiert, wird eine Wiederholung dessen, was wir in 25 Jahren immer wieder erlebt haben und was nicht erfolgreich war. Und ich nutze da immer den netten den Spruch von Albert Einstein, der mal gesagt haben soll, Wahnsinn ist es, wenn man das immer Gleiche wiederholt und daran glaubt, das Ergebnis könnte ein anderes sein. Das Ergebnis wird hier wieder sein, dass alle mehr Geld wollen. Sie hören es jetzt ja schon. Sie lesen es. Das Ergebnis wird sein, dass sich gar nicht so wahnsinnig viel ändert, außer dass eine große bürokratische Struktur aufgebaut wird. Und das Ergebnis wird sein, dass spätestens mit der nächsten Regierung das Ganze wieder in Frage gestellt wird und wir mit der Reform, der Reform, der Reform, der Reform beginnen und ein neues Pferd durch die Gassen treiben, von dem wir glauben, das würde das alles jetzt retten können. Vom Reißbrett von Berlin, das glaube ich, ist der falsche Weg.
Ihr Buch erscheint gerade jetzt Mitte September 2024. In einem Monat soll die Reform im Bundestag in die zweite und dritte Lesung. Danach muss sie in den Bundesrat. Wir wissen noch nicht, ob sie diese Hürden alle passieren wird. Aber interessant fand ich jetzt schon mal, dass Sie sagen, eigentlich legt er damit gar nicht auf den Bereich des Gesundheitssystems das größte Gewicht, auf den es gehören würde. Das finde ich erstaunlich, von Ihnen als Krankenhausmenschen, sage ich mal so, das zu hören, dass Sie sagen, eigentlich ist doch der ambulante, der niedergelassene Bereich, so habe ich es jetzt verstanden, da, wo die Musik spielt.
Nun ja, Herr Balster, vor einem Jahr hätte ich das so auch nicht sagen können oder dürfen, weil Sie natürlich in der Rollensituation verfangen sind als Chef der größten privaten Krankenhausgruppe. Aber auch jeder andere Kollege, der jetzt im Krankenhauswesen unterwegs ist, wird nicht so offen sprechen können. Das ist ja die Befreiung auf meiner Seite, dass ich das mittlerweile darf und kann und auch gerne tue, um Augen zu öffnen. Andererseits habe ich großes Verständnis natürlich für die, die in ihren Käfigen da weiter wie so kleine Löwen brüllen und den Kamm stellen, aus einer Rolle heraus, die verstehbar ist, die aber insgesamt dem System schadet. Man braucht den Blick darüber hinaus. Das ist das, was ich mir ursprünglich erwartet hatte, auch von dem Karl Lauterbach, der sich aber, wie gesagt, sehr stark jetzt verfangen hat und seinen eigenen Käfig gebaut hat, aus dem heraus er sozusagen dann das Ganze vorantreibt. Ob das funktionieren wird, wird sich zeigen am 18. Oktober, einen Tag nach der Buchmesse. Am 17. Oktober bin ich auf der Buchmesse in Frankfurt. Wird das dann nochmal ein Thema sein. Der Herr Gass hat ja vor 2 Tagen auf dem Krankenhausgipfel auch nochmal in so einem Podcast davor erwähnt, dass natürlich alles noch scheitern könne, dass natürlich er jetzt als Krankenhauschef sozusagen Deutschlands nicht wolle, verstehbar aus seiner Rolle heraus. Denn es ist die einzige Chance, dass man die Krankenhäuser insgesamt über die Zeit jetzt rettet, mit Geldern sozusagen, die aus der Reform kommen sollen, ohne dass man gleich die schmerzhaften Schritte tut in einzelnen Vernetzungen und Abstufungen, Veränderungen von Krankenhausstandorten, die im Grunde genommen nach meiner Auffassung das jetzt Richtige wäre und eine echte Transformation bedeuten würden.
Wenn ich die Zahlen so richtig im Kopf habe, dann fließen, 130 Milliarden Euro, glaube ich, jedes Jahr in den Krankenhaussektor. Ich habe gesagt, 300 Milliarden sind die GKV-Ausgaben insgesamt. Sie wären für eine Verschiebung und für weniger Geld für die Krankenhäuser, mehr für die Niedergelassenen oder die ambulante Versorgung.
Nee, ich denke gar nicht in diesen Kategorien. Ich denke nicht in Sektoren. Das ist der große Fehler, glaube ich, den wir alle machen. Ich denke in Population und Versorgungsbedarf. Und der Versorgungsbedarf in Deutschland ist komplett unterschiedlich in den Regionen. In der Stadt anders als auf dem Land. Und die Funktion eines Krankenhauses ebenfalls. Das heißt, dass Krankenhaus auf dem Land, wenn es keine niedergelassenen Ärzte gibt, könnte eine gute Station sein, um tatsächlich ambulantes Geschehen zu steuern oder gar vorzunehmen. Das heißt, man würde wegkommen von diesem stationären Krankenhaus zu einem Gesundheitsanbieter, der breiter aufgestellt ist. Umgekehrt gibt es in den Großstädten, das weiß jeder, viel zu viele Krankenhausstandorte. Und da geht Geld den Bach runter bis zum Umfallen. 150 Millionen Verlust, 120 Millionen Verlust, 180 Millionen Verlust. Alle Zahlen, die Sie lesen können, wenn Sie gucken, wer da alles so publiziert. Von Vivantes über die Uniklinik Mainz, über die Charité. All das ist Geld sozusagen, was schlicht und einfach hinterfragt werden muss. Ob das richtig da wirklich eingesetzt ist oder ob man das nicht besser machen könnte. Und ein besserer Weg ist auf alle Fälle, und das weiß jeder im Krankenhausumfeld, dass wir Krankenhausstandorte nicht mehr brauchen. Da, wo es zu viele Krankenhäuser gibt, die darunter leiden, dass nicht mehr genug Patienten kommen, liegt es doch nahe zu sagen, na, dann müssen wir doch einen Standort wegnehmen, weil dann haben die anderen wieder genug Patienten, dass insgesamt das systemisch auch funktioniert.
Ein Schlagwort, mit dem der Gesundheitsminister seine Reform angekündigt hat, oder seinen Reformvorschlag, war die Entökonomisierung des Gesundheitswesens oder zumindest der Krankenhäuser und der Krankenhausversorgung. Sie folgen in Ihrem Buch einem anderen, ja nicht Schlagwort, aber einem anderen Prinzip, Follow the Money. Geh der Spur des Geldes nach. Wohin führt sie die Spur?
Ja, Folge dem Geld, habe ich zitiert. Ich kam drauf über eine schwäbische Landrätin, die das so ganz deutlich mal gesagt hatte, das ist eigentlich das, was Realität ausmacht. Im gesamten System richten sich alle nach dem Geld. Natürlich gibt es ganz viele, die aus Motivation, aus Überzeugung all das tun, was sie tun, aber diejenigen, die steuern, diejenigen, die das Geld haben, das Geld verwalten, das Geld einsetzen, die nutzen den Steuerungsmechanismus des Geldes. Das macht übrigens auch der Karl Lauterbach mit seiner Reform. Er nutzt sozusagen eine Triagierung von Krankenhäusern in Levels, verbunden mit einer Vorhaltevergütung, um die Krankenhäuser dahin zu bringen, wo er sie gerne haben möchte. Vor kurzem sagte er oder schrieb er in der Pressemitteilung, die Unikliniken hätten mehr Patienten verdient. Und dazu will er seinen Beitrag leisten, dass da mehr Patienten hinkommen. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, mag dahinstehen. Aber jedenfalls ist es eine andere Steuerung als die, die ich meine. Folge dem Geld bedeutet bei mir, wir müssen dieses Denken in Sektoren und Geldtöpfen wegbekommen. Wir müssen denken in dem, was die Menschen vor Ort brauchen an Versorgung. Und dafür Geld bereitstellen. Und das Geld vor Ort so einsetzen, dass es am besten dieses Ziel erreicht, eine qualitativ gute Versorgung. Das ist in dem einen Fall, dass man sehr viel vernetzt, dass man ambulantes, stationäres zusammenbringt, dass man Krankenhausstandorte, wie schon gesagt, entweder ausbaut zu ambulanten Zentren oder reduziert sozusagen auf Gesundheitszentren, weil der niedergelassene Bereich gut ausgestattet ist. Das ist komplett unterschiedlich in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, in Thüringen, in Nordrhein-Westfalen, wo die größte Krankenhausdichte besteht, in Berlin, wo Krankenhäuser bis zum Umfallen stehen, in Hamburg, wo wir in der Tat auch sehr viele Krankenhäuser haben, aber dort in privater Trägerschaft mittlerweile. Überall da gibt es unterschiedliche Themen. Und wir brauchen unterschiedliche Geschwindigkeiten und die Agilität, das zu lösen. Wir müssen da anfangen, so beschreibe ich das im Buch, wo die Probleme einfach auf dem Tisch liegen. Und die liegen auf dem Tisch bei den Landräten und bei den Bürgermeistern. Die Leute sind da und sagen, oh, wir haben ein Problem, wir haben keinen Kinderarzt mehr. Wenn kein Kinderarzt mehr da ist, was mache ich denn dann eigentlich mit den Familien? Da kommt ja keiner mehr. Will keiner mehr herziehen? Und jetzt will ich gerade hier groß aufbauen, jetzt will ich hier plötzlich jemanden ansiedeln, der Arbeitskräfte braucht und das gibt eh schon zu wenig Fachkräfte. Und jetzt kann ich noch nicht mal sagen, hier kannst du herkommen mit Kindern, weil wir haben keinen Kinderarzt mehr. Ja, vielleicht hilft das Krankenhaus, ist dann die Antwort zum Beispiel. Die haben ja vielleicht eine Pädiatrie noch. Dann sagen die niedergelassenen KV, ja, aber das ist nicht in Ordnung, dass die jetzt plötzlich die Kinderarztleistungen ambulant erbringen. Und da geht das Ganze hin und her und über die Zeit wird es dann nicht gelöst. Schon gar nicht an den runden Tischen vor Ort üblicherweise. Deshalb muss man die handelnden Personen vor Ort mit dem Freiraum ausstatten, dass sie über das Budget, über das Geld das ordnen können. Denn wenn das Regionalbudget da ist, um dieses Thema zu lösen, dann kann derjenige, der das Regionalbudget verantwortet, die Protagonisten, die Akteure vor Ort dazu bringen, dass sie sich tatsächlich zusammensetzen und intelligente Lösungen basteln. Meistens haben die gar nichts dagegen, wenn denn klar ist, wer am Ende mit welchem Geld aus dieser kleinen regionalen Transformation dann rauskommt.
Das würde die Länder, den Bund sowieso und auch andere größere Organisationen ziemlich entmachten, oder?
Ja, das ist so ein Thema, was ich auch ganz gut kenne aus dem unternehmerischen Umfeld von Großkonzernen. Die klassische Frage, ist es besser, von oben nach unten zentral sozusagen mit Masterplänen Dinge zu entwerfen und vorzugeben? Oder ist es besser, die Menschen, die das Thema auf dem Tisch haben, machen zu lassen und alles zu tun, damit die das möglichst gut hinbekommen? Ich bin ein Verfechter der zweiten Variante. Denn ich glaube, dass wir nicht in der Lage sein werden, in ganz Deutschland, dafür ist Deutschland viel zu groß und viel zu divers in den Problemstellungen im Gesundheitswesen, in ganz Deutschland mit einem Masterplan, einem Reißbrett wirklich erfolgreich vernetzte Versorgung aufbauen können. Wir brauchen die Akteure vor Ort und die sind bislang genau in diesem Großkonzern-Konzept verhaftet und sagen sich natürlich als Landrat, naja, ich kann ja nichts dafür, mein lieber Bürger hier vor Ort, denn das wird ja alles in Berlin oder in Wiesbaden gemacht. Und die machen halt die Politik. Ich schreibe aber gerne einen Brief an den lieben Parteikollegen Karl Lauterbach und, oder an den Herrn Laumann und teile den Kollegen ganz ernsthaft mit, dass es nicht richtig ist, wenn unsere Geburtshilfe in unserem kleinen Krankenhaus vor Ort geschlossen wird. Das ist die aktuelle gesundheitspolitische Maßnahme vor Ort vieler Akteure, die sich darauf zurückziehen können, zu sagen, wir können ja nichts dafür. Es gibt aber auch viele, die mittlerweile feststellen, das funktioniert ja nicht. Es wird auf Dauer nicht gut gehen, weil die Leute kommen wieder und sagen, was ist jetzt eigentlich mit meinem Kinderarzt? Es ist ja schön, dass der Bund nichts macht und dass das Land vielleicht nichts macht, aber wir sind doch hier vor Ort. Können wir nicht vielleicht was machen? Das heißt, die Politik vor Ort versteht mittlerweile, und ich sehe das an vielen Äußerungen auch, nachdem die politische Situation im Osten sich ja in Thüringen und Sachsen verändert hatte. Da gab es einige Oberbürgermeister, Bürgermeister, die sich plötzlich positionierten und sagten, wir müssen den Menschen zuhören, wir müssen was verändern vor Ort und wir dürfen nicht ständig diese politischen Ränkespiele da von Bund- und Landebenen her haben. Und darauf vertraue ich. Das Thema vor Ort wird nicht liegen bleiben können auf Dauer. Und dann werden diejenigen, die es sowieso verantworten müssen, weil die stehen im Regen dort, die stehen da, die werden es dann lösen. Und denen würde ich, so mein Vorschlag im Schlafenden Riesen, die Möglichkeit geben, das tatsächlich intelligent zu regeln. Und wenn das an vielen Plätzen dann entsteht, dann passiert plötzlich was, was auch in Großkonzernen häufig passiert. Dann wird von unten her was entwickelt und für gut befunden, was dann eine Blaupause sein kann, um das gesamte System nochmal zu überdenken und dann vielleicht auch insgesamt eine Transformation zu schaffen. Was braucht es dafür? Und das ist das Schwierigste. Vertrauen und Freiraum. Und mit den beiden Themen tun wir uns natürlich immer schwer. Es braucht dafür aber auch einen Rahmen. Der Bund und die Länder müssen einen Fahrradrahmen, sage ich, oder Bilderrahmen vorgeben. Sie müssen Kontrollen natürlich einführen. Deshalb braucht man auch MDKs, aber halt Qualitätskontrollen vor allem. Und Sicherheit schaffen, dass nicht das passiert, was leider im Gesundheitswesen auch oft passiert, dass manche anfangen, dann in die eigene Tasche irgendwie intelligent zu steuern. Das kann man aber schaffen. Das ist viel weniger an Aufwand und viel gezielter der Sache dienend, als das ganze große Level-Triage, Vorhaltevergütungskonstrukt, das auch außerdem nur die Krankenhauslandschaft betrifft und das Gesamtproblem noch nicht mal tangiert.
In die eigene Tasche das Geld zu lenken, das ist ja ein Vorwurf, den Sie oft genug gehört haben, nicht in Ihre private Tasche das Geld zu lenken, sondern die von privaten Konzernen, also von profitorientierten Unternehmen, dass da zu viel Geld hineinflösse. Das haben Sie oft genug bestritten in Ihrer Funktion bei Helios und dagegen gehalten und dagegen argumentiert. Aber wo sehen Sie denn die Punkte, wenn das nicht der Punkt ist, wo das Geld die falsche Richtung nimmt oft?
Nee, es ist einfach so, dass jeder Akteur seine Opportunitäten maximiert. Das gilt für die Niedergelassenen, das gilt für die Verbände, Institutionen, das gilt auch für die privaten Träger. Derjenige, der sich am besten bewegt in dem System, der hat am meisten davon. Und ich beschreibe das auch im Buch, warum deshalb die Privaten so gut aufgestellt sind. Weil die sich eben sehr intelligent in dem System bewegen. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich mich klug in dem System bewegt habe. Das Problem ist das System. Das heißt, es ist daran zu arbeiten, dass wir im System das bedienen, was bedient werden muss. Das Geld muss dahin, wo es hingehört. Und das heißt in eine Vernetzung, das heißt in eine Qualität, das heißt, es muss agil eingesetzt werden für jeweils unterschiedliche regionale Versorgungsbedürfnisse. Und wer ist da wieder gut aufgestellt? Ich schreibe das in meinem Buch schon mal ziemlich weit vorne. Auch wieder die Privaten, weil die angefangen haben, Versorgungscluster zu bauen, vernetzt zu denken. Das heißt, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass genau derjenige, der in dem System sich gut positioniert, am Ende auch in dem System das Geld, was es erlaubt an Gewinn, das auch mitnehmen kann. Das gilt für die Ärzte, die genauso niedergelassen sind, weil die müssen ja auch davon leben. Die haben auch ihre Gewinne. Ohne Gewinne würden die gar nicht ihre ärztliche Tätigkeit ausüben. Weder können noch wollen. Wenn man das sieht und dann aber sagt, ich passe aber auf, dass die Anreize genau dahin gerichtet sind, wo wir sie haben wollen als Gesellschaft, dann hat man das Geld richtig eingesetzt.
Sie haben über den Fahrradrahmen oder auch Bilderrahmen gesprochen, den die Politik, der Bund, die Länder zimmern müssen oder bereitstellen sollten. Wir haben in Deutschland die Tradition und die Situation, dass die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle spielt. Der gemeinsame Bundesausschuss als oberstes Organ davon, von Krankenkassen und von Leistungserbringern. Welche Rolle sehen Sie für die denn in Zukunft?
Tja, das ist eine Gretchenfrage, die ich mir auch gestellt habe. Es gilt genauso für die Rolle der Krankenkassen. Entscheidend wird sein, in welchem Maße die Selbstverwaltung sich diesem Prinzip auch verpflichtet. Das heißt, nicht das Denken in Institutionen und Sektoren, sondern das Denken in Krankheitsbildern und Versorgungsbedarfen. Ich glaube nicht, dass die Selbstverwaltung diese Themen vernachlässigt im Denken. Sie ist nur bislang nicht in der Lage, das im Handeln umzusetzen, weil der Rahmen ein sehr tradierter, ein sehr verkrusteter, ein sehr bewahrender ist. Ne? Das ist ein sehr technischer Rahmen, der gegenwärtig dort beschritten wird. Ausgenommen der gemeinsame Bundesausschuss, der aber darunter leidet, dass sich alle blockieren ganz oft. Der ist inhaltlich getrieben. Der hat ja auch ganz gute und wichtige Sachen getan, wie die Mindestmengen zum Beispiel ausgearbeitet und auch festgelegt. Das heißt, wenn wir inhaltlich die Selbstverwaltung verstehen als diejenigen, die den inhaltlichen Konsens auch in der Gesellschaft herstellen, zum Beispiel schlage ich vor, eine Gesundheitsagenda zu den 5 Volkskrankheiten. Das ist wichtig, ob denn die Selbstverwaltung das auch so sieht und warum. Und ob sie dann auch sagt, dahinter klemmen wir uns und geben Geld aus, sozusagen diese Volkskrankheiten zu bekämpfen und lassen deshalb das ganze Sektorengeraffel schlicht und einfach mal weg und überlegen, wie wir das Geld besser verteilen, nicht in die Töpfe geben, sondern besser verteilen. Die Möglichkeit besteht, die Kassen würden sich freuen, weil sie endlich mal auch offen dabei sein könnten, was auf die Beine zu stellen, was die Versorgung der Population verbessert. Ob das überhaupt jemand will, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn Sie die Selbstverwaltung so betrachten, wie sie heute ist, und viele der Akteure, dann müssten Sie eigentlich sagen, das wird sich nicht bewegen. Wenn Sie aber mal an ein Bild denken, das ich vor kurzem bemüht habe, an das Thema Klima und den Klimawandel. Wenn Sie daran denken, dass das so eine ähnliche Thematik und Struktur war, über Jahrzehnte hinweg eigentlich schon. Es gab auch wenig Erkenntnisdefizite und man hat es irgendwie so in ein Mäntelchen gekleidet. Dann hat sich was verändert, plötzlich über Friday for Future. Und ich denke, warum sind wir nicht in der Lage, so etwas Ähnliches auch zu kreieren? Also tatsächlich den Menschen klarzumachen, den Politikern vor Ort, den Akteuren klarzumachen, steht mal für euch und eure Leute ein und fordert ein, dass das, was zu tun ist, getan werden kann. Und dafür im Grunde genommen eben nur der Fahrradrahmen und der Bilderrahmen gebraucht wird. Und ich habe das genannt jetzt vor kurzem mal Sunday for Future. Vielleicht braucht man Sunday for Future in Halske, um so eine Bewegung zu starten. Weil daran fehlt es. Es fehlt einfach an dieser Beweglichkeit, an dieser Freude daran zu sagen, lasst uns das machen, weil es eben genau das ist, was wir brauchen.
Ein Sunday for Future. Dazu rufen Sie auf. Wir werden sehen, in welchem Rahmen, an welchen Orten das passieren wird. Wer mehr erfahren will darüber, wie Sie den schlafenden Riesen wecken möchten, kann es nachlesen in dem Buch mit dem gleichen Titel, das im Buchverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erscheint. Für den Brain Snack sind wir ans Ende gekommen. Vielen Dank, Herr de Meo, dass Sie mein Gast waren und einen Einblick in das gegeben haben, was Sie ja, in einem wirklich Vierteljahrhundert im Krankenhauswesen und im Gesundheitssystem in Deutschland gelernt haben.
Vielen Dank für das spannende Gespräch, Herr Balster.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit.